Der Himmel ist heilig. Und wo keine Heiligkeit in unserem Leben ist, wir haben die Heiligkeit durch Jesus. Okay? Wir haben den Mantel der Gerechtigkeit durch Jesus, so wir wiedergeboren sind. Aber dennoch müssen wir wandeln in Heiligkeit. Weil der Himmel ist heilig. Und Heiligkeit ist nicht religiös. Heiligkeit ist nicht langweilig. Heiligkeit ist nicht streng. Heiligkeit ist nicht, sich nicht bewegen können, kontrolliert und so. Sondern Heiligkeit ist fröhlich. Die Freude am Herrn ist meine Kraft. De facto. Wenn man in eine Atmosphäre der Heiligkeit kommt, wo zum Beispiel Sünde bekannt worden sind, dann wird es immer fröhlicher. Ja, dann gibt es immer, die Freude am Herrn ist meine Kraft. Das, und deshalb gibt es im Himmel viel Freude. Da gibt es Freiheit. Wo der Geist Gottes ist, ist Freiheit. Das ist das Merkmal einfach vom Himmel. Und deshalb, da wo Sünde ist in unserem Leben, passen wir nicht rein im Himmel. Amen. Weil Sünde bringt Traurigkeit, Sünde bringt Depression, Sünde bringt ja einfach diese komische Depression, Einsamkeit, Isolation, Stolz, Kontrolle. Und dann passen wir in eine Atmosphäre der Herrlichkeit, spüren wir, dass das nicht geht. Und das Ding ist gut, es ist gut, dass es so ist, weil damit kommt es raus. Wir sind nie auch in einer Gemeinde. Ich bin geprägt von einem Missionswerk, wo ein der Leiter der sagte zu uns, wir wollen nicht Dinge verdrängen. Und ich habe das schon öfter mal erzählt, dass wenn Leute Probleme hatten, einmal war ich das auch mit Rebellion oder irgendwas, dann plötzlich wurden wir waren eine große Abteilung, so 16 Leute, und haben handwerklich gearbeitet, Maintenance in Englisch, Hausinstandhaltung. Und wenn er spürte, dass Leute Probleme hat, dann plötzlich hat er am Morgen gesagt, du arbeitest mit mir und mit mir und mit mir heute. Und dann kamen wir zu 4 Leute mit ihm in ein Klo und sollte diesen Klo streichen. Was passiert in ein kleines Klo mit 3 oder 4 Leuten? Und der Leiter in der Mitte. Und jeder hat Probleme mit jedem. Am Ende des Tages bist du fertig. Bist du einfach fertig. Ja, weil in dein Stolz willst du das nicht abgeben. Wir waren ja alle, besonders ich, noch jung Christ und so. Dann zeigst du das nicht. Dann, aber du kannst die Spannung nicht mehr aushalten. Am Abend bist du fertig, bis er endlich mal dann sagt, okay, komm mal her, was habt ihr für ein Problem? Und dann wird erstmal die schmutzige Wäsche gewaschen. Amen. Und hinterher bricht der Himmel auf. Amen. Und deshalb einerseits sind wir die Gerechtigkeit Jesu Christi und wir dürfen entspannt sein, weil wir vollkommen vergeben durch Jesus vollkommen gereinigt sind. So, wir dürfen entspannt sein. Und auf der anderen Seite, das Leben mit Jesus ist ein Leben der Nachfolgen. Es ist nicht ein Leben, wo du dich bekehrst und dann bist du angekommen und dann lässt du die Sau raus. Ich meine, keine von uns, wenn man wiedergeboren ist, lassen wir nicht die Sau raus. Aber ich meine damit, dass wir dann uns betrachten als abgeschlossen. Versteht ihr? Und dann redet man nicht mehr über Sünde oder man macht sich keine Gedanken drüber. Das Ding ist abgeschlossen. Nee, es ist nicht so. Jesus sagt, wer mir nachfolgt, der verleugnet sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und er folge mir nach. Er sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, nicht wer bekehrt ist, wer mir nachfolgt, der bleibt nicht in der Finsternis, der bleibt nicht in der Finsternis, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Es ist ein Prozess, bis wir diese Erde verlassen. Und ich möchte da ein bisschen über diesen Prozess heute sprechen. Erstmal, was denkt ihr, was Gott liebt. Er liebt dich, er liebt mich, er liebt uns, klar, okay. Er liebt die Tiere, er liebt die Welt, er liebt alles, was er geschaffen hat, okay. Aber als Eigenschaft in uns, was liebt er? Demut. 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 Man sieht, dass sie viel in der Gemeinde ist. Warum liebt Gott Demut? Weil Gott so demütig ist. Was ist das für eine wahnsinnige Eigenschaft, für ein wahnsinniges Ding, den wir gar nicht kapieren können? Dass der Schöpfer des ganzen Universums, der, wenn er einfach nur mal einmal pustet, dann kann die Sonne vergehen, aus seiner Bahn geworfen werden. Es gibt nichts, was ihm unmöglich ist. Okay? Und er ist der demütigste, die demütigste Person der ganzen Welt. Und Jesus kommt in diese Welt und sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Vom Aussehen wissen wir nicht. Jesus kam in eine Erscheinung als Mensch. Er ist Mensch geworden, aber als Sohn Gottes. In Französisch sagt man, tel Père, tel Fils, so wie der Vater, so der Sohn, oder so wie der Vater, manchmal auch so wie die Tochter. Aber Jesus verkörpert Gott. Und wenn wir ihn anschauen, dann schauen wir Gott an. Und dann siehst du das Wesen Gott, der Schöpfer des ganzen Universums. Ein dreieiniger Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist, die ständig zusammen sind, rausgehen, sich so lieben, dass sie keine lange Zeit voneinander getrennt sein können. Aber Jesus kommt auf diese Erde. Und höher als Gott gibt es nicht in der ganzen Welt, oder? Denkst du, ich bin höher als Gott? Ja? Nein, wir wissen alle, höher als Gott gibt es nicht. Und wo wählt Jesus dann in diese Welt zu kommen? Er könnte ja wenigstens als erwachsener Mensch kommen, als, was weiß ich, Schwergewicht, Boxer oder sonst was, oder wichtige Politiker oder sonst was, und sagt, hey, ich will euch hier erzählen, wie ihr einfach errettet werden könnt und dies und das. Jesus kommt von das Höchste, was es gibt, in das Niedrigste, was es überhaupt gibt. Das mit Israel war geplant, aber er kommt in Bethlehem. Und nicht ohne Grund steht geschrieben, Bethlehem, mitnichte bist du die Kleinste unter allen. Weil das bedeutet, Bethlehem, die Stadt Davids, ist auch so klein, so klein. Und dort wählt Jesus, zur Geburt zu kommen, in das Kleinste, unscheinbar. Und nicht nur das, sondern er wählt, unterwegs geboren zu sein, und aufgrund der Umstände, die er wählen kann, wählt er, um sie mit das Niedrigste, 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 Unbequemste, was es überhaupt gibt, wählt er, unterwegs in einen Stall und in eine Krippe geboren zu werden. Wir sind so dran gewöhnt an diese komische, ich will nicht sagen katholische Romantik, aber irgend sowas. Versucht mal, das nicht religiös zu sehen. Das ist Realität. Gott, der Herr, wird geboren in einen Stall, in eine Krippe, als der Kleinste aller. Und wenn Jesus 12 Jahre ist, immer noch das Gleiche. Er möchte gern im Haus seines Vaters bleiben in Jerusalem, aber dann erwählt er freiwillig, seine Eltern zu folgen. Ich glaube, dass ihm das schwer gefallen ist. Und das war dann, bis er 30 Jahre war. Vergessen von der Welt, kein Wunder getan, nichts. Er hat ein ganz armseliges Leben und ihr Leben, Nazareth, war ein Kaff. Es gibt also Berichte der damaligen Zeit von Josephus Flavius und so weiter, wo der Sitz der Herodes wird erwähnt. Von Nazareth hört man nichts. Es ist nicht mal eine kleine Stadt, wie man sich das vorstellt, oder ein Dorf in unserem Verständnis. Es ist eine Straße wahrscheinlich. Ein paar Häuser am Rande der Straße. Das war Nazareth. Das war der Ort, wo Jesus geblieben ist, bis er 30 Jahre alt war. Und sein Leben ist gekennzeichnet von Gehorsam, Gehorsam, Gehorsam. Was hat es mit diesem Gehorsam an und für sich? Wisst ihr, es ist Prozess in unserem Leben, Prozess des Lernen, Lernen, wo wir gezwungen sind, gehorsam zu sein, wo wir in die Enge kommen. Du kommst in eine Gemeinde, du wirst nicht anerkannt, und so, und du kannst aber dich nicht wehren, weil die sind alle mächtiger wie du. Und du hast keine andere Wahl oder an deine Arbeit und entweder verlässt du die Arbeit oder bleibst du, kriegst dein Geld und du musst lernen, auszuhalten. Das ist unser Prozess, womit Gott uns erzieht. Nicht zuletzt in der Gemeinde Jesus gibt es solche Prozesse und auf jeden Fall im Reich Gottes sind solche Prozesse unheimlich wichtig. Und wie du reagierst, entscheidest über deine Salbung und entscheidet über dein Fortgehen im Reich Gottes. Ich werde es gleich erklären, warum. Ja. Und was bei Jesus zu sehen ist, ist, dass er nicht gezwungen war. Er war nicht gezwungen. Und wenn er gezwungen war, hat er sich im Voraus dazu hingegeben, freiwillig. Er ist der Einzige, der die Umstände seiner Geburt wählen konnte. Er hätte ja zu jeder Zeit sagen können, kein Bock mehr, ich rufe mal 2 Legionen Engel und die kämpfen für mich. Wenn man sieht, diese Stelle der Dornenkrönung, ja, dann haben die Soldaten ihm verspottet. Sie haben ihm einen roten Mantel angezogen. Und sie haben gesagt, haha, bist du der König der Juden? Und was hat er gemacht? Du könntest ja sagen, ach ja, der musste ja und so. Er musste nicht. Als Gottes Sohn hätte er zu jeder Zeit das Prozess anhalten können. Und er sagt selber, wenn ich will, kann ich 2 Legionen Engel befördern. Und der ganze Spuk ist hier zu Ende in kurzer Zeit. Er ist der König aller Könige. Amen. Aber das Ding ist, dass er immer wieder freiwillig sich in diese Niedrigkeit hineinbegibt und kostet die und möbliert praktisch diese Zimmer der Niedrigkeit bis an die äußerste Ecke. Sprich das zu deinem Herz. Wie sind die Umstände deines Lebens? Zu wenig Leute sehen das, verstehen das und gehen in diesem Prozess und verstehen, dass dieses Prozess absolut wichtig für unsere Zeit hier und für die ganze Ewigkeit. Das ist das Nonplusultra sozusagen der Erziehung Gottes. Das ist die Eigenschaft, die Gott bei uns sucht. Das ist Demut, die Fähigkeit, sich selbst zu erniedrigen, freiwillig, die Fähigkeit auszuhalten, gedemütigt zu sein, die Fähigkeit auszuhalten, dass wir nicht die Mitte der ganzen Geschichte sind. Die Fähigkeit auszuhalten, dass andere über uns sind und wir da einfach gehorsam sind. Was ist der Zusammenhang zwischen Demut und Gehorsam? Gehorsam ist die Tatsache, die Fähigkeit, dass irgendjemand, der über mich in der Ordnung Gottes ist, mir etwas sagt. Und es gefällt mir nicht. Und ich habe keinen Bock dazu. Oh, hier kommt die ganze Rebellion. Und Rebellion ist auch Kontrolle. Ich sag's dir. Und dann durch Manipulation oder Domination stellst du dich darüber. Demut ist die Fähigkeit zu erlauben, dass jemand mir einen Befehl gibt. Freundlich oder nicht, spielt keine Rolle. Manchmal muss man ein bisschen fester sein und manchmal kann man es ganz sanftmütig sagen. Aber es ist nicht immer hilfreich, wenn man immer die Leute fragt, antiautoritär, möchtest du oder möchtest du nicht? Tu mal, was du willst. Ich denke, dass es nicht gesund ist, weder für Kinder noch für Erwachsene. Sondern wir müssen einfach akzeptieren, dass es Leute gibt über uns. Und das Schmerz. Was Schmerz? Mein Ich. Ich. Ich möchte, ich habe Lust, ich würde gern. Und das möchte ich aber nicht. Ich. Mich selbst. Ich bin die Mitte meiner Welt. Ich wähle, das zu tun und das tue ich nicht. Das ist alles das alte Fleisch und die Rebellion. Das ist ein Ausdruck von Rebellion. Okay. Und der Zusammenhang eigentlich zwischen Demut und Gehorsam ist dies. Demut ist die Fähigkeit, locker, flexibel zu erlauben, dass jemand über mich marschiert, mir einen Befehl gibt und so weiter, wenn sie das Recht dazu haben. Und können wir das von Geburt an überhaupt nicht? Wir müssen es lernen. Und was macht Gott? Ich meine, bevor wir Christ sind, manche lernen es zu Hause, die meisten nicht. Ja, heutzutage kannst du es vergessen. Gott sieht uns kommen im Reich Gott, kratzt sich am Kopf und sagt, da haben wir aber ein Problem. Was mache ich denn da? Ich muss mich warm anziehen mit diesem Typ und dieser Görn da. So ist das. Und das Ding ist, dass Gott stark genug ist, uns so stark einzugrenzen, dass wir uns nicht mehr bewegen können und nicht mehr atmen können. Und warum ist das so? Das ist ganz schlimm. Christ zu sein ist ja noch schlimmer als davor. Furchtbar. All diese Verboten in der Bibel, das sind keine Verbote, das sind Gebote. Damit es dir gut geht. Aber Gott ist stark genug, um dich einzugrenzen. Und du kannst dich nicht bewegen. Du fühlst dich machtlos. Praise the Lord. Aber das ist nicht das Ende Gottes. Gott möchte damit dich zwingen, dass du dich dran gewöhnst, in diesem Joch zu leben. Und er möchte, dass du weitergehst und dass du Jesus nachfolgst. Und Jesus hat sich freiwillig in dieses Joch hineingestellt. Und das ist, was Gott möchte. Dass wir lernen, in der Nachfolge Jesu praktisch, wenn es eng wird, zu sagen, oh, okay, das ist das Prozess des Herrn. Danke, Herr. Ich preise dich, Herr. Ich liebe dich, Herr. Danke, Herr. Und dass ich mich daran gewöhne, dass mein Ich nicht einfach Party feiern kann, so breit wie nur möglich. Ich nehme den ganzen Platz und die anderen gibt es keinen Platz mehr. Nämlich, wer wichtig ist, ist ich und nochmal ich. Das ist unser Leben. Und das muss geändert werden. Und das ist eine harte Arbeit im Reich Gottes. Und das bedarf manche Prozessen. Ich habe es schon erzählt, ich will es nur kurz erinnern. Wenn ich in Frankfurt gekommen bin in 87, und das war nur ein der Prozess, Aber damals habe ich das nicht verstanden und deshalb erkläre ich euch das. Weil viele, wenn es passiert bei der Arbeit oder der Familie oder sonst was, die erleben das und dann bauen die dagegen, ballern dagegen und die wundern sich, dass das Ding geht rund und rund und rund und rund und hört nie auf. Und Gott kratzt sich jedes Jahr wieder neu am Kopf und sagt, oh weia, müssen wir mal wieder neu anfangen. Der oder die hat es nicht gelernt. Und deshalb, es gibt ja diese tolle Stelle aus Jesaja 30, glaube ich, ist das, glaube ich, Jesaja 30, 14 oder 15, da steht geschrieben, wenn ihr stiller werdet und wenn ihr stiller werden und gehorsam oder irgendwas, dann würde es euch gut gehen, aber ihr wollt nicht. Das war die ganze Mühe Gott mit Israel auch. Amen. Wenn ich gekommen bin, 87, kam ich nach Frankfurt als Teil Missionswerk und ich gehörte in Bayern zur Leitung, hatte eine Jüngerschaftsschule geleitet und dies und das. Und natürlich, da ist man gewöhnt, irgendwas zu tun und man blickt ein bisschen durch und so weiter. Und ich kam hier an. Und natürlich habe ich gedacht, das sind die Menschen. Die haben mich nicht erkannt, wer ich bin, was ich alles kann. Die haben nicht erkannt. Pech für sie. Und dann habe ich aber gesehen, wie viel Arbeit die haben. Und ich sah, dass sie ganz gestresst war. Und dann war ja die Frage, irgendwie Fackellauf über das Land, da ich schon Dinge koordiniert hatte, organisiert und so weiter, habe ich mich gemeldet. Ich habe gesagt, das kann ich doch machen. Ihr habt ja so viel zu tun. Ja? Und dann hörte ich nichts mehr. Und dann war irgendwann mal so ein großes Meeting mit allen möglichen Leitern, damit man irgendwie gemeinsam organisiert. Irgendwie, wie wird das machen mit dem Fackellauf? Das war so ein Ding für das ganze Land. Damals hat die Missionsgemeinschaft, wir haben immer solche Dinge, solche Projekte gemacht. Und dann kam ich auch dahin, fühlte mich nicht sehr wohl, aber irgendwie, okay, ich kam da, ich hatte nichts gehört. Und dann wurden alle Jobs verteilt. Leute, die viel zu tun hatten, kriegten noch mehr. Und ich, die relativ neu war, nichts zu tun hatte, lebte irgendwo außerhalb der Stadt, fast in meine Depression und die irgendwie. Und dann sagte die Frau, die junge Frau, die das Ding leitete, den ich total für nicht fähig gehalten habe, das zu leiten. Ich habe sie mal gesehen, ich habe gedacht, na, wenn du in der Mission in Bayern gewesen wärst, würdest du bei den Schweinen arbeiten. So ungefähr. Das war die Art, wie ich dachte. Arroganz. Okay? Und dann, wo alle Leute waren da. Und die haben die Jobs verteilt. Und am Ende sagte die Frau, die lebt nicht mehr heute, die ist schon lange gestorben. Aber, und wir haben uns versöhnt später. Wir hatten nachher eine gute Beziehung, Gott sei Dank. Aber sie sagte so vor alle Leute, ja und Alice, ja, wenn die Leute reinkommen, wir werden also so ein großes Seminar machen. Und wenn die Leute reinkommen auf der linken Seite, machen wir einen langen Tisch mit Orangensaft. Und da kannst du, wir haben gedacht, dass du da Orangensaft anbieten kannst. Mein Ding war, das ganze Ding zu organisieren durch das Land. Und okay, und dann sagt sie, und da viele Leute kommen, werden wir dir ein junges Mädchen geben, die dir hilft. Die hat sich gerade bekehrt. Aber die möchten wir nicht, dass du sie beseelsorgst, weil sie ein Neubekehrter ist. Ich habe Jüngerschaftsschule geleitet. Mein Job in der anderen Mission war Jüngerschaft, Jüngerschaft, Jüngerschaft. Nicht nur, es war nicht meine Berufung, aber das war, wo ich beschäftigt war. Und das möchten wir nicht, weil wir denken, das solltest du, kannst du nicht. Ich bin gestorben. Das ist wie wenn du mit einem brennenden Eisen in dein Herz drehst. Okay, was machst du da? du bist völlig, ich war völlig machtlos. Mir ist die Puste ausgegangen und es war öffentlich. Dann bin ich die Treppe runtergegangen. Unser Büro war in der Schillerstraße. Und ich habe da wie ein Penner auf den Stufe in die Sonne da gesessen. Und saß da in die Sonne. Und dann fiel mir das Wort, ich war echt fertig. Und dann fiel mir das Wort der Marienschwester ein. Wenn du an die Station der Dornkrön bist, wo Jesus bespottet worden ist, wo er gegeißelt worden ist, wo man ihm seine Kleider weggenommen hat, wo man ihm einen roten Mantel, um ihn zu bespottet, damit bekleidet hat. Wenn du an dieser Stelle bist und so tu, dass annimm, die drunter stellst, dann kommt ein Strahle der Liebe von Jesus über dich. Wer Jesus liebt, wählt seinen Platz, den Platz der Niedrigkeit. Hier ist nicht die Rede von, wer Jesus liebt, der erträgt das und der vergibt. Wer Jesus liebt, und das ist der Unterschied zwischen Jesus und uns, wir ertragen es, vergeben. Aber es ist ein Unterschied, wenn du Jesus siehst in aller Stelle seines Lebens, er gibt sich hin in dieser Demütigung und er möbelt das. Er nimmt den ganzen Raum ein da drin, selbstverständlich. Es ist einfach so. Er leidet das nicht. Die meisten von uns, ich auch, wir würden dann in Selbstmitleid vergehen und wir würden irgendwie jemanden suchen, mit dem wir das erzählen können, wie schlimm, welche Unrecht uns angetan worden ist. Aber Jesus sagt einfach ja und nimmt diese Stelle ein und lässt sich geißeln, lässt sich praktisch bespötten, und lässt es einfach sein. Und er kostet jede Demütigung aus. Und das ist das, was wir lernen müssen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Lektion. Warum? Weil Jesus so ist. Und ich denke, so jemand wie Tibi Joshua ist so gesalbt gewesen, weil er das verkörperte. Nicht perfekt. Nobody's perfect. Aber so weit man sehen kann, und man sieht das in seinem ganzen Leben, in sein Gesicht, in die Art, wie er dient. Ja? Also da ist zum Beispiel, jemand hat in einer Predigt bringt ein Beispiel von, er ist unterwegs zu seiner Predigt, und ich weiß, wenn man irgendwo predigen geht, also ich bin zum Beispiel dann leicht genervt, ich stehe unter Druck und ich möchte konzentriert. Und da ist, bei ihm sind das Kilometer, bist du überhaupt da, weil das so groß ist, bist du überhaupt am Ort und Stelle kommst, wo du dann anfängst zu predigen. Da gehst du durch Saale und Seele und Seele und durch die Straße, da gibt es draußen die ganze Arm, die warten alle, dass er sie berührt und betet, und er klopft nur, weil er gar keine Zeit hat. Da gibt es Leute, die dann schimpfen, weil er nicht Zeit hat, sondern er klopft immer nur auf den Kopf, aber er hat ja nicht mehr Zeit. Ich meine, wenn du das irgendwie Hunderttausende, das muss ja schnell gehen. Auf jeden Fall, da gibt es eine ältere Frau, ganz arm, die ihm mitten auf dem Weg anhält. Und die sagt, Pastor, Pastor. Und dann sagt er, ja, was ist, I have to go preaching. Und dann fängt sie an zu erzählen. Und sie hat so viel zu erzählen, dass sie das gar nicht erzählen kann. Dass sie sagt, und jedes Mal fängt sie an zu erzählen. Und er total liebevoll sagt, ich weiß nicht, wo er diese Ruhe findet. Diese Ruhe kannst du nur übernatürlich bei Jesus finden. Und das möchte Jesus, dass wir da drin wachsen, alle, weil es Teil des Dienstes auch ist. Und er sieht, und dann sagt er, ich sehe Mama, die nennen alle so die alte Dame Mama und so, Ich sehe, Mama, dass du mir viel zu sagen hast. Aber jetzt muss ich predigen gehen, okay? Und dann sagt er, komm direkt nach dem Meeting und dann setzen wir uns zusammen und wir essen Mittagessen zusammen. Wow. Wow. Das ist Jesus auf dieser Erde. Amen. Und warum ist das so wichtig? Warum ist das so? Ich persönlich glaube, dass Demut und die Fähigkeit, gehorsam zu sein, das ist das Wichtigste ist in unserem Leben als Christ. Und die beiden Sachen gehen zusammen. Wenn ich stolz bin, kann ich nicht gehorsam sein. Weil die Mitte ist mein Ich. Und mein Ich will sich nicht unter Menschen stellen. Mein Ich will nicht tun, was andere sagen. Mein Ich sagt, nö, das mag ich, das will ich. Mein Ich lebt ein eigenständiges Leben. Und Demut und Gehorsam gehören zusammen. Wenn ich gehorsam bin, dann werde ich immer in Ruhe, in Frieden, in der Gegenwart Gottes akzeptieren, was die Situation, die mir aufgetischt ist. Ich sage nicht damit, dass man doof sein und alles annehmen muss, was falsch ist, aber man kann ganz stark unterscheiden aus der Gegenwart Jesu. Und viele Situationen, die schmerzhaft sind, die sind aber nötig und die sind gut. Und die sind heilsam für uns. Woher kommt das Ding? Ich will von Anfang der Bibel bis zur Offenbarung gehen heute Abend. Nein, nein. Ich will aber ein paar Gedanken geben über die Entwicklung der Bibel nochmal im Galopp sozusagen. Und zwar, das Wort Gottes, Jesus ist das Wort Gottes. Wir wissen durch das Wort Gottes eigentlich, wir kennen die Wahrheit. Wir wissen, Jesus ist die Wahrheit. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Gerne kommt zum Vater, sei es durch ihn. Okay? Aber er ist die Wahrheit. Aber kennen wir die ganze Wahrheit? Also oft habe ich daran mit viel Ehrfurcht, Respekt, habe ich nicht immer, ich kenne das, man hat so eine religiöse Ehrfurcht, dass man nicht weitergeht, sich bestimmter Gedanken zu sehr zu machen über Dinge, die wir nicht wissen. Oder weißt du etwa, woher die Dinosaurus kommen, in welche Zeitepochen die wirklich sind, ob sich das deckt mit der Bibel. Das sind so brennende Dinge. Und auf der anderen Seite ist es so, wenn wir mit unserem Verstand versuchen, den Lauf der Welt mit der Bibel und so weiter, dann ist es so, die Bibel ist nicht ein verstandsmäßiges Buch, wo du einfach mit deinem Fleisch, dein Verstand analysiert, dich drüber stellst im Stolz und dann kommst du automatisch zu einem Frust, weil die Bibel ist zu komplex, zu göttlich und du kannst mit deinem Verstand, dein kleiner Verstand kann Gott nicht verstehen. So, es muss andersrum gehen, dass wir Offenbarung bekommen über den Lauf der Welt und das hilft dir sehr, zu verstehen, gleich wirst du verstehen, warum ich das jetzt sage. Es wird dir helfen zu verstehen, den Zusammenhang, warum es Gott so wichtig ist, Demut und Gehorsam zu haben bei uns. Offenbarung des Wort Gottes vergleiche ich manchmal, Paulus spricht auch über dass junge Christen bekommen den Milchnahrung des Wortes. Und das kannst du ja so vergleichen wie ein Baby, der nuckelt an die Mutterbrust. Es geht ja nicht um Verstand, verstandsmäßig, denk, 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 da hast du nichts kapiert, du bist trocken. Oder du studierst die Bibel praktisch anhand des Geschichtlich, anhand der Fakten. Ach, ich zeig dir, was ich alles an Fakten weiß. Da bist du schon voll im Stolz drin und hast nichts kapiert. Und weißt du nichts. Und du bist daneben. Offenbarung des Wort Gottes bedeutet, du nuckelst an die Brust des Heiligen Geist und du betest und du bekommst nur das, was er dir gibt. Und du betest dafür. Und das hat nichts damit zu tun, dass man kontrolliert, um herauszufinden, wie ist das jetzt mit den Dinosaurus, wie ist das jetzt mit Bronzezeit, wann war das mit den Römern. Und dann kannst du glänzen in Gesellschaft mit alles, was du weißt, aber du hast nichts kapiert und du weißt nichts. Und du bist dumm. Weil falscher Umgang mit der Bibel. Sondern es geht um in Demut von der Brust praktisch des Heiligen Geistes zu nuckeln. Und wenn du eine bestimmte Größe erreicht hast, bestimmte Salbungsreife hast, dann kriegst du wieder was Neues und dann wieder was Neues. Und von Offenbarung zu Offenbarung wirst du mehr und mehr verstehen. Wichtig ist, dass du genug Kenntnis der Bibel hast, dass du mit dieser Offenbarung so umgehst, dass es sich deckt mit der Bibel. Du kannst aber weitergehen als die Bibel. Aber es muss sich decken mit der Bibel. Und das ist etwas, was so wichtig ist, dass wir auch diese ganze religiöse Enge mal durchbrechen. Also ich gucke sehr viel momentan Leute, die das tun, weil ich denke, dass wir in einer Zeit sind, wo das übernatürlich uns Dinge, die übernatürlich sind, mehr und mehr, natürlich wird und wir mehr und mehr Dinge verstehen. Jetzt nicht mit dem Verstand, sondern durch Offenbarung des Geistes. Und das hilft uns, den Zusammenhang der Welt zu verstehen, damit wir auch wissen, unsere zukünftige Hoffnung, wenn wir im Himmel sein werden. Nein, wir werden nicht, wie jemand mal gesagt, auf Wolke schweben und dann mit goldenen Löffeln irgendwo Honig essen. Nein, das ist doof, das ist platt. Wir haben einfach eine Berufung später und wir werden regieren mit Christus. Wir werden praktisch auf seinem Thron sein, mit ihm regieren. Und deshalb müssen wir hier vorbereitet werden und wir werden das erreichen, was wir hier in dieser Welt vorbereitet haben. Manche sind einfach zufrieden und denken, oh, ich mache ja gar nichts, bin sowieso wiedergeboren, da komme ich im Himmel. Willst du im Himmel kommen? Ohne, dass du einen bestimmten Stand hast. Also ich möchte mit Christus regieren. Ich möchte die Planeten regieren. Ich möchte einfach, dass Gott, das allererste, ich möchte, dass mein Vater mir sagt, hey, gut gemacht. Ich möchte, dass er sich freut. So wie ich denke, dass er sich über Tibi Joshua hat nicht nur eine große Gemeinde, der hat die ganze Welt beeinflusst. Der hat die Politiker beeinflusst. Der hat die UNO beeinflusst. Das ist Mann Gottes. Das ist General Gottes. Und er hat seine Schwäche wie jeder andere, aber man arbeitet dran. Und man bleibt nicht einfach voll sitzen und sagt, oh, ich bin ja sowieso, ich habe mit Stolz zu tun. Es ist ja nun mal so, Jesus ist für mich gestorben. Nee, wir sind gerufen, auch irgendwo in der Nachfolge Jesu, auch die Werke des Fleisches zu töten. Und das bedeutet, sie zu identifizieren und sich demütigen. Wenn du die nicht siehst, wenn du nicht identifizierst, wenn du die nicht bekennst, woher wirst du dann davon loswerden? Wir sind in einem Prozess, okay, der Heilige Geist macht es in uns, an uns und so, aber wir müssen kooperieren. Warum ist das so? Nochmal zurück zur Offenbarung. Ich mag das, wenn Leute, die näher am Thron Gottes gewesen sind, wie ich je gewesen bin. Ich habe noch nie die Ehre, ich würde es gern, aber bis jetzt hatte ich die Ehre nicht. Den Tag, wo es geschieht, sage ich es euch. Aber es gibt Leute, die Ehre hatten, wirklich nicht nur einmal, sondern manchmal öftermal. Und die haben dann direkt bei den Engeln, so wie Daniel, das ist total biblisch, okay, tschüss Daniel. Daniel zum Beispiel fragte ein Engel und der Engel hat ihm Offenbarung gegeben für die letzte Zeit. Und dann hat Daniel gesagt, die Erkenntnis wird in die letzte Zeit wachsen. Und jetzt sind wir in einer Zeit, wo wir mehr Erkenntnis brauchen. Amen? Okay. Und also Leute, die wirklich nah bei Jesus, nah bei Gott waren, haben auch gefragt. Und ich möchte euch das einfach nochmal den Zusammenhang erklären von dem, was ich sehe, das deckt sich mit der Bibel, wie ich die Dinge zurzeit sehe. Also, das ganze Ding, was davor war, weiß ich nicht. Gott ist der Schöpfer des ganzen Universums. Aber es gab im Anfang, das kannst du sehen, in Jesaja, auch im Buch Daniel, kannst du sehen, dass es im Himmel einen wunderbaren Engel gab. Ein Engel des Lichts. Und der hieß Luzifer. Und Luzifer war im Himmel, hatte eine wunderbare Stelle. Er war der Anbetungsleiter. Und er war so mächtig und so wunderbar. Ja, kannst ja lesen, in Jesaja 20 ist das, glaube ich. Er war so wunderbar. Er hatte einen Mantel, wo in sein Wesen praktisch waren alle möglichen Instrumente. Wenn er sich bewegt hat, dann haben die ganzen Engel praktisch angefangen anzubeten im ganzen Himmel. Und wie das so ist, er war also der Orchesterchef der Anbetung im Himmel. Und hinter ihm war Gott. Okay? Und er hat die Engel dirigiert praktisch und die haben Gott angebetet. Aber wie ist das, wenn das ganze Orchester ist da, du bist hier und die gucken dich alle an und du leitest das ganze Ding und da hinten ist Gott. Irgendwann mal denkst du, die beten nicht Gott an, die beten mich an. Und das ist das, was passiert ist. Luzifer war der mächtigste Engel. Der war direkt unter Gott, direkt unter Jesus. Es gibt unterschiedliche Ränge bei den Engeln. Es gibt ja nicht nur unsere Beschützerengel, es gibt auch lebendige Kreaturen, so wie die Cherubin, Seraphim, sind keine Engel, die sind lebendige Kreaturen. Und dann gibt es Engel, die sehr mächtig sind, so wie der Engel, der zum Beispiel mit Jakob kämpft. Der hat nicht gesagt, der Herr sagt dir so und so, sondern er hat selber befohlen. Es gibt Engel, die die Vollmacht haben, selber im Sinne Gottes, aber selber auch Befehl zu erteilen. Und dann gibt es, so es gibt unterschiedlich, und, aber der Größte, der Höchste von allen war Luzifer, Engel des Lichts. Deshalb sagt man von Satan auch, dass er ein Engel des Lichts, weil das war sein Name. Und Gott hat ihm, Jesus hat ihn ganz oft ermahnt und hat probiert, an ihm zu arbeiten, dass er das sieht. Aber Luzifer hat nichts sich sagen lassen davon. Und es kam die Zeit, weil wenn in uns Stolz ist, wenn in uns Ungehorsam, Stolz und Ungehorsam hängt absolut zusammen, wenn in uns Ungehorsam ist, sind wir nicht heilig. Und nicht heilig sein passt nicht im Himmel. So wie es auch in einer Atmosphäre der Herrlichkeit geht das nicht. Da bist du wie ein Fremdkörper da drin und die Freude ist weg und du bist nur depressiv. Amen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir auch uns solche Dinge zeigen lassen, nicht damit leben wollen und auch durch Befreiung uns die Dinge entledigen, innere Heilung, Befreiung etc. Der Heilige Geist hat uns alle Instrumente gegeben, dass wir uns davon entledigen können. Okay, so, Luzifer ist raus aus dem Himmel, traurig. Und dann kommt die zweite Phase. Gott überlegt sich, Menschen zu schaffen. Warum hat er den Menschen geschaffen? Deshalb steht im Wort Gottes, der Mensch ist geschaffen, Gott anzubeten. Was war das Ziel Gottes mit den Menschen? Das Ziel Gottes mit den Menschen war, Satan, also praktisch Lucifer, zu ersetzen. Unsere Berufung ist praktisch an himmlischer Ort, von dort her zu regieren, mit Gott, mit Jesus und so weiter, und ihm anzubeten. Ist das nicht eine tolle Berufung? Und das bedeutet nicht den ganzen Tag nur nichts tun und sagen, heilig, heilig, sondern wir werden auch Aufgaben haben. Okay? Und jetzt aber, Lucifer hat die Dinge einfach so bekommen von Gott. Er war der höchste Engel. Er hat das Geschenk von Gott. Wenn du etwas Geschenk von Gott bekommst, dann schätzt du das nicht ganz, oder? Dann hast du auch nicht kämpfen müssen, um es zu haben. Und es gibt keine Veränderung in dein Wesen, das stattgefunden hat, sodass Gott dich geprüft hat und dir die Dinge gegeben hat. Geben kann, langfristig, damit du es behält. So, Lucifer hat es verloren. Seid ihr noch da?
Ja.
Okay, Lucifer hat es verloren. Und das ist der Grund, warum der Mensch nicht im Himmel gleich bei Gott war, in seiner Position. Sondern Gott hat den Mensch im Garten Eden hineingestellt. Und ich habe mich immer gefragt, warum? Ich verstehe das, aber warum muss da ein Baum des Guten und Bösen und der Erkenntnis des Guten und Bösen und ja, genau deshalb. Weil Gott durch Lucifer wollte nicht ein zweites Mal das erleben. Und er hat den Mensch gestellt im Garten Eden, damit er dort auch versucht wird und damit er wirklich sich selbst behauptet. Und dass Gott weiß, er wird das nicht verlieren. Aber der Wunsch Gott war, bei den Menschen zu wohnen. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Und mit den Menschen zusammen zu wohnen, zusammen zu arbeiten, in Partnerschaft etc. Und wir wissen, wie das Ding gegangen ist. Der Mensch ist eben ungehorsam gewesen. Und könnt ihr sehen, wie ungehorsam und stolz zusammenhängt. Eva sagt, Satan kommt, ich meine, ihr müsst ja verstehen, dass wenn Satan rausgeschmissen worden ist vom Himmel, wie würde es dir ergehen, wenn du rausgeschmissen wirst von irgendwo und jemand anderem nimmt deinen Platz? Wir sind alle keine Engel und wir würden grün von Eifersucht werden. Und wenn wir sehr bösartig sind, werden wir versuchen, alles Bösartiges zu tun, was wir nur können, damit es nicht geschieht, aus Eifersucht, aus Neid. So, das erklärt auch, warum Satan den Mensch so versucht hat. Und der Mensch ist leider doof gewesen. Und der Mensch ist ungehorsam gewesen und verlor praktisch diese Stelle im Garten Eden. Und Gott wusste, das Ding ist vorbei. Aber Gott hat immer noch diesen Wunsch gehabt, mit den Menschen zusammen zu wohnen. Und dann sehen wir, das kennen wir, dass er verschiedene Menschen wählt. Und dann geht es mit Abraham und Israel und so. Und was macht Gott zu der Zeit von Mose? Er lässt die Stifthütte bauen durch Mose inmitten des Volkes Israel. Du kannst ja schauen, im zweiten Buch Mose, Gott sagt, die Stifthütte sollte in der Mitte von alle Stämmen. Amen? Und was geschieht? In der Mitte von alle Stämmen, das Volk Israel, während Mose auf dem Berg ist, macht sich ein neue Götze, irgend so ein blöder goldener Kalb, und beschließt, mir meine mich, ich bin ja so wichtig, ich weiß, was richtig, was falsch ist. Das ist dein Gott, der dir aus Ägypten rausgeholt hat. So dumm, so dumm. Sünde ist dumm. Stolz ist dumm. Ungehorsam ist dumm. Es ist dumm. Und dann musste Gott sagen zu Mose, nimm die Stifthütte und leg die draußen. Und wenn du mit mir sprechen willst oder jemand von den Israeliten, dann müsst ihr weit weg gehen. Aber es war nicht Gottes Wunsch. Es war nicht Gottes Wunsch. Gott wollte in Mitte des Volkes Israel wohnen, aber es hat wieder nicht gestimmt. Und es wird schlimmer und schlimmer und schlimmer werden. Am Ende, warum ist Jesus gekommen? Weil Gott bei uns wohnen will, immer noch. Gott liebt uns und will wohnen. Und was haben wir Menschen gemacht? Und das sind nicht die Juden, sondern die Juden und Griechen und Römer, also praktisch die ganze Welt. Was haben wir gemacht? Wir haben gesagt, wir brauchen dich nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und die Pharisäer haben sich über ihm gestellt mit ihrem Wissen, 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 gesetzlicher Wissen über das Wort Gottes, anstatt zu lernen von ihm und Offenbarung zu bekommen vom Wort Gottes und hungrig zu sein, zu sagen, boah, erzähl uns das, wie war das und so. Nee, das wissen die alle. Sie haben ihn geprüft und sie wollten ihn nicht. Sie haben sich in Hochmut über ihm gestellt. Und dann schließlich ihn kontrolliert und getötet. Und so wie es in der Bibel an einer Stelle steht, wenn Satan gewusst hätte, dass Jesus auferstehen würde, hätte er nie erlaubt, dass Jesus getötet wird. Aber er war dumm. Und am Ende, was ist passiert damit? Wenn du das Leben von Jesus siehst, er sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Was ist das Wesen Jesu? Demut, Gehorsam. Er war, Philipper 2, er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihm Gott erhöht und den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Könnt ihr sehen, wie Gott diese Eigenschaft der Demut und des Gehorsam schätzt. Und das ist das, was nötig ist, um mit Gott zusammenzuarbeiten. Wenn du alles selber kontrollierst und du begrenzt deine Arbeit oder du willst mehr Arbeit und alles ich mache, du bist nicht fähig, mit Gott zu kooperieren. Gottes Kooperation schon hier auf dieser Erde ist eine Kooperation, wo ich höre vom Geist Gott und tu, was er mir sagt. Und wenn Gott mir zeigt, das und das ist nicht okay, dann bin ich die Erste, die aufsteht und die sagt, ich bekenne, dass da was nicht okay ist. Das ist, was man nennt, die Sünde bekennen. Und wenn du das nicht tust, dann kriegst du auch nicht mit nach einiger Zeit, wo du Sünde hast oder nicht. Weil du wirst immun. Du verdrängst die Dinge und dann ist man nicht mehr sensibel im Geist Gottes. Aber es gibt da noch keine Salbung. Weil die Salbung setzt voraus Flexibilität, Sensibilität, spüren, unterscheiden, was in der Atmosphäre ist. Das ist so, wie Gott die Dinge spüren und sehen. Wir sind gerufen, wie Jesus zu sein. Wir sind sein Leib. Wir sollen, so wie er wandelt auf dieser Erde. Amen. Heute, wir sind also durch den Tod Jesus vollkommen gerechtfertigt, vergeben und so weiter. Aber es heißt ja auch, Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt. Und das bedeutet, dass wir in diesem Prozess schauen müssen auf Jesus und lieben müssen, wie Jesus ist. Und dann sein wollen wie er. Und das bedeutet, dass wir auch bestimmte Entscheidungen manchmal treffen müssen. Wenn ich merke, dass ich kontrolliere, dass ich irgendwie zu stolz bin und so. Stopp. Dann gehe ich irgendwo und ich bekenne das. Warum? Weil ich damit mich demütige. Und wenn ich mich demütige, dann verschwinden diese Dinge und ich werde sensibel wieder. Amen. Und das ist das, was man nennt im Lichtwandel. Und wenn du im Licht wandelst, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir das nicht tun, dann was passiert? Okay, du wirst im Himmel kommen, du bist die Gerechtigkeit Gottes, okay, ist okay. Aber diese billige Gnade ist nicht das Evangelium. Du kannst tun, machen, was du willst, die Sau rauslassen, du bist ein für allemal vergeben. Gott ist heilig. Und es ist keine Salbung in unserem Leben. Es kommt doch keine Salbung, wenn wir die Sorge auslassen und Sünde zulassen. Ich meine, wenn man einmal die Salbung hat, Gott ist gerecht. Ja? Und er lässt das für eine Zeit laufen. Okay, er versteht uns auch. Aber es ist nicht das Beste. Das Beste ist eigentlich, dass wir mit dem Heiligen Geist wirklich gehen. Und dann sind wir super sensibel. Und wenn dann Sünde im Lager ist, man merkt das, man spürt das. Dann ist die Freude weg. Dann ist Traurigkeit da. Du spürst, wo Depression ist. Du merkst das. Und der Maßstab, den du für dein Zuhause, für deine Familie hast, ist sehr hoch. Du willst, dass dein Zuhause wie die Botschaft des Himmels auf dieser Erde ist. Und das ist so, wie Leute sich bekehren. Ihr wisst ja, so habe ich mich bekehrt, bei Leuten, die diesen Standard hatten. Da bist du reingekommen, du hattest Kopfschmerz, das Ding war weg. Weil die Atmosphäre des Heiligen Geistes, die Freiheit der Heiligen Geist, eine Wohnung, wo Traurigkeit ist, ist eine Wohnung, wo Sünde ist. So einfach ist das, auch wenn du wiedergeboren bist.